Am 22. Juni 2013, einem sonnigen und windigen Tag, machte sich die englische Musikwissenschaftlerin Jennifer Lucy Allen gemeinsam mit Freunden von London aus in den Nordosten Englands auf, um eine gigantische Aufführung unter freiem Himmel zu verfolgen, das Foghorn-Requiem. Beteiligt daran waren drei Blechbläser-Ensembles mit insgesamt 65 Musikern, die sich auf den Klippen am Leuchtturm von Sutor Point in South Shields aufgestellt hatten. Verstärkung erhielten die Bläser durch Sirenen und Nebelhörner einer Flottille aus mehr als 50 Schiffen, die auf der Nordsee dümpelten. Darunter eine Fähre, Fischerboote, Segel- und Rettungsboote, Yachten sowie Schlepper. Das klangliche Zentrum bildete das allmächtige Nebelhorn von Sutor Point, das aus einer Menschenmenge heraus ertönte und seine Stimme über die Köpfe der Bläser hinweg zu den Schiffen erklingen ließ. Jennifer Lucy Allen hatte als Musikjournalistin schon immer eine Passion für Underground-Bands und experimentelle, ausgefallene Klänge. Ein Album, das sie besprechen sollte, entfachte ihre Leidenschaft für Nebelhörner, die bald zur Besessenheit wurde. Dafür nahm sie totale Einsamkeit in Kauf. So hat sie einen Monat lang in einem Leuchtturm auf den Shetlandinseln gewohnt und die Klang- und Kulturgeschichte von maschinell betriebenen Nebelhörnern recherchiert.
Es sind vor allem Sirenen und Diaphone, an deren Klang sich die Menschen aus eigenem Erleben noch erinnern. Ein dritter gängiger Typ waren Hörner mit einem Rohrblatt als Tonerzeuger, die eher Saxophonen als Blechblasinstrumenten gleichen. Von diesem Typ hat allerdings kein Exemplar die Zeit überdauert.
Jennifer Lucy Allen erzählt mit der Geschichte der Nebelhorntechnik zugleich ein Stück Seefahrer- und Industriegeschichte. Sie berichtet von zahlreichen Entwicklungsversuchen seit Mitte des 19. Jahrhunderts, erzählt aber auch von Schiffswracks und eigenwilligen Leuchtturmwärtern und den dazugehörenden Mythen. Denn ohne Nebel gäbe es natürlich keine Nebelhörner. Ihr Klang bedeutet Nähe zur Zivilisation, Sicherheit, aber auch Warnung vor Unwettern und Untiefen.
Portland Bill. Das Nebelsignal ertönt alle 30 Sekunden. Der Druck setzt hart und heftig ein, gerät gegen Ende aber zu einem Husten. Der Ton ist militaristisch und streitlustig, fällt wie Blei zu Boden, geht am Ende in ein tiefes Rasseln und Stottern über, das einen unvermittelt in der Magengrube trifft.
Jennifer Lucy Allen berichtet von fantasievollen Beschallungssystemen für Küstenraves und von Musikern wie John Cage, Anthony Braxton, Van Morrison oder Hildegard Westerkamp, die den Klang des Nebelhorns in ihre Kompositionen einbauten. Sie ist aber auch Menschen begegnet, die den Klang von bis zu 110 Dezibel als krankmachenden Krach empfinden. Aber zunehmend verschwinden diese Krawallbrüder als Relikte einer vergangenen Zeit.
Die meisten Nebelhörner der britischen Insel wurden ohne viel Federlesens abgeschaltet. Beim letzten traurigen Tusch des Horns von Sunbury war nur der Leuchtturmwärter anwesend und der hasste den Klang. Die Hörner von San Francisco stehen für die Identität der Stadt und doch wurden die meisten von ihnen sang- und klanglos abgeschaltet. Erst als die Küstenwache ankündigte, auch das letzte Nebelhorn in der Bucht von San Francisco außer Betrieb zu nehmen, erhob sich ein öffentlicher Aufschrei.
Doch heute macht der technische Fortschritt Nebelhörner überflüssig. Schiffe verfügen über GPS und Radar.
Mit dem Verstummen der Nebelhörner einher geht der Rückzug des Menschen von den Küsten. Als die Wärter abgezogen und die Nebelwachen eingestellt wurden, verloren die Leuchttürme ihre Augen. Als die Nebelhörner verstummten, auch ihre Stimmen. Der letzte Tusch des Nebelhorns am Sutor Point, das zum Abschluss des Foghorn-Requiem erklang, glich in nichts dem, wie es und vermutlich jedes andere Horn jemals zuvor oder danach geklungen hat.
Jennifer Lucy Ellen nimmt mich in ihrem außergewöhnlichen Sachbuch »Das Lied des Nebelhorns – Eine Klang- und Kulturgeschichte« mit auf eine äußerst detailreiche Spurensuche. Es ist absolut bewundernswürdig, zu welchen Zugeständnissen sie bereit ist und welche Strapazen sie auf sich nimmt, um noch mehr über diese Maschine zu erfahren, die zugleich ein Instrument für die Seefahrt und Klangobjekt ist. Auf 336 Seiten erzählt Ellen sowohl packend und poetisch als auch sehr persönlich über ihre Passion. Mich hat ihre Leidenschaft für die romantische Spannung zwischen einer fast schon untergegangenen Klangwelt und der schroffen Küstenlandschaft angesteckt. Das Buch zum Preis von 24 Euro ist im Hamburger Mare Verlag erschienen.